Ich habe nämlich einen Überraschungsgast für euch, der gerade neben mir sitzt und sich bedankt. Das ist nämlich mein Kollege Matzel Xander hier vom Freien Radio Wüste Welle. Matzel Xander, herzlich willkommen in deinem eigenen Studio.
Schönen guten Morgen. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, jetzt auf einmal die Zeiten wechseln zu müssen.
Ich habe den Matzel ganz spontan überredet, dass ich ihn doch mal bitte interviewen darf. Aus dem einfachen Grund, Matzel, man hört dich ja hier jeden einzelnen Tag.
Nein, oder das fast, stimmt nicht.
Na, ich höre dich irgendwie jeden Tag im Radio. Wenn ich das Radio anmache, ist es deine Stimme.
Falsch.
Nein?
Widerspruch.
Wie oft moderierst du denn?
Also Live-Sendungen maximal 3 die Woche.
Dann haben wir dich vermutlich sehr oft in dieser, ne, in den Sendungen drin, in den Wiederholungen drin. Also irgendwie finde ich, bist du ja die Stimme der Wüstenwelle so ein bisschen.
Puh,
ja,
Gott,
ja
welch,
ist so.
Welch
ist so.
Ballast. Ich werde rot.
Seit wann machst du das denn schon, Matze? Und wie bist du denn eigentlich zu uns gekommen? Oder ist die Wüstenwelle zu dir gekommen?
Nein, 1997 war das wirklich so auch der Auftrag von meinem Wohnprojekt. Damals war die Münzkasse 13 bedroht vom Verkauf. Also Studentenwerk Anstalt wollte die Münzkasse verkaufen. Und die Hausgemeinschaft hat sich dann diverse Möglichkeiten überlegt, dagegen anzugehen. Und eine Idee war eben Öffentlichkeitsarbeit über das Radio, und damals haben dann Hanke und ich waren dann die Abordnung für die Medien, fürs Radio, und haben dann da die Sendung M13 ins Leben gerufen. M13 steht eben für Münzgasse 13, und so nahm das Unheil seinen Lauf.
Aber du warst eigentlich fast schon ein Mitbegründer vom Freien Radio Wüstewelle. Nee. Das war
ja
schon ziemlich am Anfang, nach
ja,
2 Jahren oder so. Ne?
Deutlich kein Mitbegründer.
Ja, aber ich meine sehr am Anfang. So.
Ja, nach 2 Jahren. Also ich sage deutlich kein, weil diese Vorsendestart 95 war ja nochmal ganz, da war ja richtig Arbeit zu tun, ne? Diese ganzen bürokratischen Aufwand da einzugehen, Lizenz und Frequenz zu beantragen und ja, der Gang durch die Institutionen sozusagen auch, ne? Und den habe ich nicht miterlebt. Ich war auch, am Anfang bin ich auch nicht so regelmäßig auf die Pläne gegangen, die Redaktionspläne. Ich war ziemlich lang einfaches sendungsmachendes Mitglied hier im Radio.
Und hast du deine Sendung M13 jetzt immer noch?
Ja.
Die machst du immer noch? Mhm. Ach nein.
Immer noch mit dem Handke zusammen. Nicht. Inzwischen ist der Jim noch
das
dabei.
Das ist jetzt schon fast 20 Jahre.
Fast, ja.
Ich kriege einen Vogel. Nein, echt?
Ja, warum nicht? Und immer.
Das ist ja toll.
Also wir haben es echt geschafft, auch die Sendezeit von Dienstag 14 Uhr zu halten. Wir haben es, glaube ich, relativ schnell nach einem Jahr von 1 Stunde auf 2 Stunden erhöht und uns dann das auch geteilt. Handke die 2. Stunde und ich die 1. Stunde. Und auch das Konzept hat sich so ein bisschen hin verändert. Ne? Nicht mehr so die Hausthemen stehen dann im Mittelpunkt, sondern bei mir ist es eben ein Musikmagazin geworden. Ne? Also Neuvorstellungen von Sachen, die mir gefallen oder die mir unterkommen.
Und habt ihr dann dadurch die Münzgasse 13 tatsächlich gerettet?
Ach was, das würde ich auch jetzt nicht überbewerten, aber es war natürlich sicher, es war sicher kein Fehler, das zu machen. Und es ist nie ein Fehler, auch ne, das Radio noch als ja, Möglichkeit und als Quelle von Informationen und als Ort der Öffentlichkeit einfach zu sehen. Ne? Ich würde es jetzt sicher nicht überbewerten, und man muss auch ehrlich sagen, denn ich glaube, das Tagblatt als Monopolzeitung erreicht immer noch deutlich mehr Leute, aber das Radio erreicht sicher auch, ne, sein Klientel, die vielleicht auch manche, die keine Zeitung lesen, hören dann lieber Radio.
Ja. Wie viele Hörer haben wir denn eigentlich?
Wissen wir nicht. Also das ist ja, es gab ja früher immer so ein bisschen Media-Analyse-Zahlen, und dann da kamen zweimal im Jahr irgendwelche Quoten, oder die haben gefragt, in den letzten 24 Stunden gehört, in den letzten 14 Tagen gehört und dann Bekanntheitsgrad und so weiter. Aber ich kenne niemanden, der jemals da angerufen worden ist. Das sind ja quasi, das lässt sich nicht messen.
Bei mir hat mal jemand angerufen in der Sendung.
Ja, aber
diese
Leute, die diese Quotenumfragen machen, woher kriegen die, wie viele Leute rufen die an, um dann hochzurechnen auf?
Ach so rum,
quasi.
Ja.
Ne? Also das ist alles, dem würde ich jetzt nicht unbedingt trauen, und das ist auch sicher für uns noch viel weniger repräsentativ wie jetzt für ein flächendeckendes anderes Medium.
Mhm.
Ne? Weil wir eben mit unserem begrenzten, mit unserer Reichweite, die einfach halt die Landkreise Tübingen, Reutlingen, Zollern, Alb, da ich würde mal sagen, fast 500.000 Leute leben schon in diesem Gebiet, die uns über Antenne und auch Kabel empfangen können. Aber wie viele Leute da angerufen worden sind, um dann hochzurechnen, ne, dass uns zwischen 3.000 und 10.000, so groß waren die Schwankungen in den letzten 24 Stunden gehört. Was ja eigentlich, das waren immer Zahlen, mit denen, wenn die wirklich so gewesen wären oder so wären, dann fände ich die super.
Wenn, das ist irre, ja. Wenn das mehr als 3.000 sind oder überhaupt 3.000, ist ja super, Mensch.
Das ja, ist, und 3.000 war da immer der unterste Wert.
Oh, das ist aber schon mal sehr erfreulich. Wahnsinn. Ja, aber dann hat vielleicht dein Engagement für die Münze 13 ja schon vielleicht.
Ich denke mal, jeder Einzelne oder jede Einzelne hier im Radio, ne, liefert da ihren Anteil.
Das heißt aber, eigentlich bist du so ein bisschen zufällig zum Radio gekommen. Oder was ja zufällig, aber du hast eben so versucht, was für die Münze zu bewegen und dann war eben das Radio dein Kanal. Aber du hast es nicht richtig ursprünglich gelernt oder es war nicht dein Ziel, das zu machen.
Hm. Wow. Das war immer dann einfach, ja klar, habe ich mich schnell heimisch und wohl gefühlt hier. Ne? Also es waren sicher auch noch Zeiten, da waren die Pläne nur noch nicht vergnügungs- oder steuerpflichtig, sind sie ja heute nicht, aber da ging es noch ein bisschen anders zur Sache, da war ein bisschen größere Auseinandersetzung noch da, aber ich habe hier immer auch ganz schnell Leute kennengelernt, mit denen ich sehr ja, gut befreundet dann war und bin und habe mich wohlgefühlt, hier diese Möglichkeit zu bekommen und bin da reingewachsen. Ne? Das wurde Heimat, Familie, wie auch immer, ne? Man das dann nennen möchte. Ein Raum, ein Ort, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich mich gerne aufhalte und so kam dann halt eins zum anderen.
Das ist ja mal eine schöne Hommage an die Wüste Welle, aber das geht mir tatsächlich auch so, muss ich schon mal hier, also ich finde das auch einen ganz wunderbaren Kanal und auch ja wunderbare Leute, die hier sind. Was sind denn eigentlich, ich meine, du bist ja ein bisschen auch die Stimme vom Lokalmagazin und du machst ja auch immer so viele Interviews. Was sind dir denn eigentlich oder was sind für dich die interessantesten Studiogespräche oder Interviewpartner oder was waren Interviewpartner, die für dich besonders schwierig waren an Situationen?
Schwierig sind, glaube ich, die, wo die auch nicht so geübt sind mit dem Sprechen, wo man merkt, die sind noch nervöser, als ich es auch immer noch bin manchmal. Also muss schon sagen, das ist diese Anspannung vor der Live-Sendung, die möchte ich auch nicht missen. Ne? Aber Leute, die dann, wo ich merke, oh Gott, ich habe eigentlich eine Stunde vor mir und ich habe das Gefühl, nach 10 Minuten ist schon alles gesagt. Mhm. Ne? Also dann wird es zwanghaft. Na, dann muss man einfach auch mal vielleicht den Musikanteil erhöhen. Aber schön ist es natürlich, wenn man nicht merkt, wie die Zeit vergeht und schwuppdiwupp ist die Stunde rum und man hat keine Musik gespielt. Also ich mag das, diese ausführlichen Gespräche, die dann wirklich keinen so auch straighten Gang gehen, sondern wo man wirklich auch, ja, hier mal eine Kreuzung, na, da mal nach links, da mal nach rechts und so. Na, und so auch ganzheitlich fast, ne? Also so holistisch nicht nur ein Thema, sondern von einem Thema abzuschweifen und dann aber auch wieder zurückzukommen. Das ist schon, es macht Spaß mit so Leuten, die, ja, wo man merkt, auch die haben was auf der Pfanne, die wissen was, die, ja, die mit denen kannst du über alles reden, auch wenn es dann so ein bisschen ins Philosophieren so reingeht oder nochmal auch gesellschaftliche Themen, wenn es um irgendein Theaterstück geht oder so Zeug, ne, dann auch immer wieder die Aktualität mit reinfließen zu lassen. Also da gibt es schon hier sehr viele gute Leute, die auch regelmäßig wiederkommen, ne? Wie zum Beispiel Michael Hanisch vom Zimmertheater ist so einer, mit dem macht es eigentlich jedes Mal Spaß.
Und wie kommt man denn in diese Sendung eigentlich rein? Es ist ja eigentlich wunderbar, dass man mal mit einem Studiogast so eine ganze Stunde hat, aber wie kommst du zu diesen Gästen oder können die sich bewerben oder wie ist das?
Also dadurch, dass ich halt auch hier im Büro sitze und die Mails lese, ne, passiert es dann halt schon, dass ich, zum einen muss ich die Sendung hier füllen, zweimal die Woche einen Gast zu kriegen, also das ist nicht ohne, aber zum anderen funktioniert es halt auch so, dass ich, Leute kommen mit irgendeinem Thema ans Radio und bevor ich dann die Mail an 150 Sendungsmachende schicke, mache ich natürlich trotzdem manchmal auch noch, aber manche Sachen kann ich einfach dann so quasi, oh, ich kann dir das anbieten, sozusagen. Na, dann greife ich das auf und sage, könnt ihr auch hier ins Lokalmagazin kommen. Auf der anderen Seite gucke ich mir natürlich auch an, welche Veranstaltungen sind hier im Sendegebiet, wie ist die Nachrichtenlage. Auch da daran kann man sich orientieren und dann mal eine Mail loslassen. Aber eigentlich versuche ich so wenig wie möglich Aufwand zu betreiben, sondern dass ich das auch so organisch füllt und manchmal ist wirklich nächste Woche noch kein Gast, da ist es halt mal so und schwuppdiwupp kommt am Wochenende vorher, treffe ich jemanden, der dann kommt. Also so hat es auch schon funktioniert.
Und gab es denn auch schon mal Anfragen, die du abgelehnt hast? Also was lehnt man hier ab in der Wüstenwelle an Interviews?
Also ich würde erstmal sagen, jetzt keine, so grundsätzlich würde ich jetzt eher sagen, kann fast jeder kommen auch. Ne? Aber wir hatten es jetzt ja vorhin auch davon, wenn irgendwelche extremistischen Gruppen natürlich, ne? Also solche Plattformen, so sowas gibt es keine Plattform. Ne? Leute, die diskriminierende Inhalte auch, ne, in ihrem Programm haben. Wo jetzt natürlich auch irgend so ein Gangster-Rapper, mit dem könnte ich mir durchaus auch vorstellen, hier ein reflektiertes Gespräch zu oder dann ein kritisches Gespräch zu machen. Aber grundsätzlich bin ich schon auch eher so, versuche ich eher eine harmonische, eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen und die Leute aus dieser Wohlfühlposition zum Sprechen zu bringen, als dass ich jetzt, ne, hier konfrontativ rangehe. Mhm. Weil, ja, es ist einfach so von meiner Seite, glaube ich, aus, auch aus, aber auch so, wir sind jetzt auch kein Medium, das so viel redaktionellen Aufwand betreiben kann mit investigativer Recherche und so. Dafür gibt es andere, die das besser können, die da mehr einfach auch investieren können, als wir ohne. Natürlich machen auch wir das, aber trotzdem so diese, ja, konfrontative Angelegenheit liegt mir nicht so arg. Mhm. Wobei ich schon auch das Gefühl habe, ja, jetzt nur Gefälligkeitsinterviews, da habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Das will ich nicht hören und das will ich auch nicht machen.
Ne? Also auch Leute, eine schwierige Gratwanderung.
Nur Honig um den Bart schmieren, so, das hört sich auch nicht gut an, glaube ich.
Ja. Du hast es aber eben eigentlich so, diese Interviewführung im Grunde nicht richtig gelernt, jetzt wie man das eben als Journalist lernt. Du machst es eben intuitiv, einfach aus eigenem Interesse. Ne?
So. Genau, also ich habe mir halt angewöhnt, einfach versuchen zuzuhören. Das ist so, ne, allen so ein bisschen sehr mit Interesse gegenüber zu sitzen und gut zuzuhören und mich davon dann auch, ja, beeindrucken zu lassen. Immer wieder quasi nicht zu denken, hey, ich habe schon alles gehört und gesehen und was ist das jetzt wieder oder so, sondern immer wieder quasi auch neu mich drauf einzulassen. Und zuhören ist, glaube ich, wirklich, was ich hier durchs Machen einfach sehr gut oder besser gelernt habe.
Verändert das denn auch deine Wahrnehmung im sogenannten realen Leben? Also, dass du da auch irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, neugieriger bist oder offener? Oder war das schon immer so bei dir?
Nee, ich denke schon, dass es grundsätzlich sicher auch die Wahrnehmung schärft, ne, die einem im Alltag auch helfen kann, ohne jetzt da so weit gehen zu wollen oder so, ne, dass man, wobei manchmal fällt mir schon, oh, das wäre jetzt aber auch ein guter Beitrag oder so, oder darüber könnte man auch mal was machen. Oder es kann schon auch passieren in der Kneipe mal noch, wenn man jemanden kennenlernt und dann hört, hast nicht auch Lust mal ins Radio zu kommen, um das dann nochmal auf so eine Ebene auch zu stellen.
Das ist ja schön. Und bei dir kann man sich irgendwie schwer vorstellen, dass du jemals was anderes gemacht hast, finde ich. Hast du denn vorher was anderes gemacht oder gelernt? Oder wie war das, bevor du beim Radio warst?
Lernen, Popernen, klar. Leben heißt lernen. Ich habe natürlich auch hier rumstudiert und so. Und
was heißt rumstudieren?
Aber ich habe auch bei der Post gearbeitet. Ne? Also da habe ich auch immer noch sehr viele gute Freunde, die ich in meiner Zeit bei der Post hier im Briefzentrum in Betzingen kennengelernt habe. Ich war Fahrer, Briefkastentouren lehren und so. Und das hat mir schon auch großen Spaß gemacht. Das hat mich dann vor allem auch unabhängig gemacht. Ne? Endlich, das war mein erster so auch selber eigener Job und so. Und nicht mehr Mama, Papa, Studiengeld, sondern ja, und studiert, klar. Na, Ethnologie.
Ach echt, du hast Ethnologie studiert?
Soziologie, EKW ein bisschen, Romanistik, Amerikanistik, also alles so ein bisschen. Ja. Ich würde sagen, es war nicht meine Welt.
Und hat dir das aber sozusagen, naja, blöd formuliert, was gebracht? Oder würdest du sagen, das Studium war so irgendwie gar nichts für dich?
Ich glaube, sicher hat es mir auch was gebracht, die Zeit. Ich konnte mich weiter orientieren. Ja. Ich habe Zeit gehabt auch, na, für mich. Aber ich glaube, es war nicht meine Welt. Na, und ich bin, also eine Uni-Karriere wäre nie mein Ding gewesen. Also ich habe mich da schon auch unwohl gefühlt, oft
und
genug.
Und warum?
Ich weiß auch nicht, dieses, so, das war schon so ein bisschen auch ein Apparat. Man muss da, ich glaube, ich war vielleicht auch nicht diszipliniert genug, ne, dass ich immer so ein latent schlechtes Gewissen auch hatte. Dann.
Ja, das kenne ich gut.
So. Ich habe nicht genug gemacht oder vielleicht auch ein bisschen, oh, die anderen sind alle so klug, ne, die so klug daherreden und so. Ja, und dass ich mich da ja, gedacht habe auch, ja, pff, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht.
War aber ein großes Glück fürs Radio, dass die Uni nicht so deins war. Das hat sich ja dann gut ergeben, dass du in der Münze gewohnt hast und dann da irgendwie durch dein Engagement eigentlich für die Münze dann zum Radio gekommen bist. Und dazu war irgendwie schon, also es klingt ein bisschen nach dem Job deines Lebens so, oder?
Also klar, wer kann heute schon sein Hobby noch zum Beruf machen? Also ja. Ich sehe mich da ganz klar, ich bin privilegiert, ich muss dankbar sein, demütig auch, ne, und so. Also ohne jetzt zu übertreiben, aber auch der Übergang vom Ehrenamt zum Hauptamt ist gar nicht so leicht mir gefallen. Ne? So,
wieso?
Ja, weil am Anfang habe ich auch gedacht, oh Gott, jetzt habe ich Verantwortung, jetzt kann ich nicht mehr irgendwie, verliere ich jetzt womöglich, ne, den Spaß am Radio machen, wenn es jetzt darum geht, Fördergelder zu akquirieren und so Bürotätigkeit zu machen. Okay. Natürlich nicht nur ich, das machen wir schon alles im Team, aber das gehört auch zu meinen Aufgaben. Meine Stelle ist auch davon abhängig, dass wir hier immer wieder Drittmittel einwerben. Also,
wie groß ist eigentlich das Kernteam der Wüstenwelle? Es sind ja überhaupt nicht viele Leute, die das hier schmeißen.
Ja, wir
ne?
sind inzwischen auf, glaube ich, 2,8 volle Stellen verteilt auf 5 oder 6 Leute.
Das ist so wenig. Das ist so irrsinnig, was hier alles.
Ich habe gehört, diese Woche allein die Jugendabteilung von Basketball, von hier unserem Basketballclub hat so viele Stellen wie das Radio hier.
Nein, das gibt's ja nicht. Ja,
okay, das ist natürlich auch schon, das ist Profisport und das gibt's auch nur, weil die Basketballliga das vorschreibt. Also von dem her gäbe es so nicht. Ja. Aber ja, so.
Aber 2,8 Stellen und es gibt ja so viel Sendungsmachende. Es gibt, glaube ich, über 100 Sendungsmachende.
Ich glaube, wir haben neulich sogar mal, wenn man die Kids noch dazu zählt, na, dann sind es 250 sogar.
Nein, das wusste ich gar nicht.
Auf knapp 100 Sendeplätzen. Ja, das ist schon.
Das ist schon echt beeindruckend. Und vor allem muss man mal hier auch nochmal sagen, das machen wir alle komplett ehrenamtlich und idealistisch und einfach meistens, weil uns irgendwas sehr gefällt oder begeistert oder wir irgendwas wichtig finden. Was sind denn so die Sendungen, die du am interessantesten findest oder am liebsten magst? Also jetzt keine Namen, sage ich mal, aber was hörst du am liebsten in der Wüstenwelle?
Also ich höre natürlich schon auch gern Musik hier, aber ich höre auch gern ja, so locker, authentische, flockige Gespräche. Wenn mir irgendwelche Abseitigkeiten, Obskuritäten auch na, so recherchiert, also wo du merkst, wenn Leute auch, die Experten sind auf ihrem Gebiet aus Leidenschaft na, und die den Weg zum Radio finden und das mit uns teilen sozusagen dann auch, na, das finde ich auch immer großartig, na, wo du echt mit den Ohren schlackerst und so, was die für Wissen haben und was sie dann aber auch, wenn man dann noch so ein Talent hat, das irgendwie so unprätentiös ins Mikro ne, zu nölen oder so. Ne? Ob das jetzt also jetzt zu schnell und zu sehr genuschelt ist, natürlich immer auch ein Hintergrundgrund, wenn man dann beim Zuhören oder so, da hat man ja keine Chance mehr dann auch, aber ne, so ab, wo man einfach gerne zuhört.
Da könnte man doch direkt kurz mal wieder einen kleinen Aufruf machen oder eine Werbung. Wer hier eine Sendung haben möchte, ja, kann sich hier gerne kann einen kleinen Technikkurs mitmachen, ne, einen Einführungsworkshop.
Inhaltlich geht es ja schon auch zu.
Ja, da geht es zu. Und wer ein Konzept hat, der kann das dann vorstellen und das kann man dann genehmigen lassen im Plenum und die meisten Sachen kommen durch. Also ich war noch nie dabei, dass eine Sendung eigentlich abgelehnt wurde. Also wir sind sehr offen gegenüber allen Ideen eigentlich und wer ein Experte auf seinem Gebiet ist, sowas ist natürlich immer großartig, ne? Und das auch noch präsentieren kann, finde ich auch super. Also ich mag auch immer diese sozialen Sendungen einfach sehr gerne, weil ich immer denke, dafür ist ein eher linksorientiertes und freies Radio natürlich auch da, dass man Sachen unterstützt sieht, die sonst kein großes Podium haben.
Finde ich
ne?
auch schon. Also wirklich da auch Politik von der anderen Seite nochmal ein bisschen und von unten so ein bisschen zu beleuchten, das ist schon wichtig und gut hier.
Und ich habe eben auch gemerkt, dass eigentlich alle, die hier bei der Wüstenwelle sind, ungefähr das Doppelte an Zeit arbeiten, als das, wofür sie bezahlt werden. Ne? Und ich möchte auch mal sagen, dass der Jan, unser Zimmermann hier, sich wirklich abgearbeitet hat, um dieses Häusle, eigentlich als Studio überhaupt verwenden zu können. Also es gibt hier wahnsinnig viele engagierte Leute, die, finde ich, immer viel zu kurz kommen. Man weiß ja immer gar nicht, wenn man die Wüstenwelle hört, was da für wunderbare Leute dahinter stecken. Und hier mal einen einsamen Applaus im Studio für den Jan, der uns hier das alles gezimmert hat, wo wir hier sitzen. Ja, muss ich
ja
dir sagen.
Aber auch du verbringst hier ja viel Freizeit und.
Ja, ich mache die Kaffeemaschine sauber und so weiter. Und spring ein, wenn es brennt, aber ich würde gerne mehr können. Und ich denke immer, ja, es ist großartig, wenn Leute was können, so richtig wie der Jan oder jetzt eben, ne, die hier sich engagieren oder auch eben jemand, der eine wirklich tolle Idee hat für eine Sendung. Ja, also das finde ich auch immer großartig. Also ich mache halt auch, so wie du, das, was mir über den Weg läuft. Ne? Also irgendeine lokale Band, die noch kein tolles Label haben oder ein vereinsamter Schriftsteller, der wunderbare Texte hat, aber keinen Verlag. Da denke ich, Mensch, komm, dafür ist unser Radio da. Aber es ist jetzt, ich habe jetzt auch kein so ein großartiges Sendungskonzept in dem Sinne, ne? Und das fände ich auch mal spannend, wenn da jemand kommt und irgendwas wirklich Neues, Spannendes macht.
Ja, was würdet ihr, was fändest du, denkst du da an irgendwas Bestimmtes auch?
Tja, wenn ich eins hätte, ne? Also ich meine, ich mache manchmal ja so Straßeninterviews zu irgendwelchen kontroversen Themen. Das finde ich für mich spannend und ich finde, da könnte man vielleicht noch mehr machen, noch mutiger sein. Also ich finde es immer auch gut, wenn das Radio rausgeht auf die Straße und dort die Leute wirklich konfrontiert. Das Ding ist, es braucht einfach dann sehr viel Arbeit und Zeit, das nachträglich zu bearbeiten und zu senden. Also das ist, glaube ich, vielen Hörern oft nicht klar. Aber wenn ich 5 Minuten Straßenbeitrag habe, dann muss das hinterher geschnitten, bearbeitet werden, kommentiert, zusammengesetzt. Und wenn ich eine Stunde lang mache mit einem Wortbeitrag sozusagen, also eben mit Straßeninterviews, dann dauert das aber locker 10 Stunden, um das vorzubereiten. So. Und das ist vielen nicht klar. Und davon hätte ich gerne eigentlich mehr. Also ich hätte gern mehr Leute wie mich, die aber noch ein bisschen mutiger sind, kontroverser und viel Zeit mitbringen, um diese Beiträge dann auch zu bearbeiten. Aber das wäre was, ja.
Ja, sowas hat also immer auch nochmal einen super Werbeeffekt, finde ich, ne? Das, um die Wüste Welle, ne? Wir als kleines Medium müssen uns ja auch immer wieder, ne, außerhalb unseres Studios zeigen, um bekannter zu werden, dass die Leute eben auch reinhören. Und das sind Straßenumfragen, ne? Wenn man dann, ne, mit 10, 20 Leuten da mal kurz spricht und auch zwischendurch auch mit denen, die einen dann nichts sagen, die kriegen ja trotzdem auch mit, dass es die Wüstewelle gibt und hören vielleicht rein, auch wenn sie selber nichts sagen wollen.
Ja.
Also ich habe das auch immer voll gerne gemacht. Also
machst du das heute auch noch, Straßeninterviews?
Immer weniger, ne? Aber ich hatte das Holzmarktgeflüster war Kern meiner der Anfangs Sendung von M13, Holzmarktgeflüster, das Magazin für Ethnotainment,
ah, echt?
Die Pest,
cool.
Die Pest des Äthers, das war damals, ja.
Ethnotainment, hast du das erfunden, den Begriff?
Ethnotainment.
Das ist ja genial, warum gibt's das nicht mehr?
Auch der Zeitmangel, also ich habe natürlich, ich wohne jetzt auch nicht mehr in der Münze, das war halt das Holzmarktgeflüster, ne, war halt wirklich mein Marktplatz, mein, ne, wenn du da, ja, da bin ich, und angefangen habe ich hier, als es noch tragbare Kassettenrekorder, Kassettenaufnahmegeräte,
nee,
gab.
Tatsächlich?
Und ich habe das aber immer, das war, also da habe ich mir eine Routine und auch eine Unperfektionist, also ein, ne, ich war dann nicht perfektionistisch, sondern bin dahin, Dienstagvormittags auf den Holzmarkt, da waren auch immer noch die Punks und die Junkies da, die kannten mich alle schon. Und
die
gab es halt,
damals noch, die gibt es heute gar nicht mehr, die,
ja,
Punks.
Die gibt es halt nicht mehr dort, ja, aber das ist, die wurden dann ja irgendwann aus dem Stadtbild vertrieben. Aber dadurch, dass ich da jede Woche war, haben die auch immer, ne, die kannten mich und haben dann kein Blatt vom Mund genommen und es waren zum Teil dann, ne, schon auch nicht alles, nicht sicher nicht druckreif, sicher auch nicht politisch korrekt, aber halt super authentisch einfach, ne, wenn du da so, wenn die gerade ihre frische Methadondosis oder auch ihren Mischkonsum drin hatten oder Alkohol, auch die Berber und so, und die zu irgendeinem Thema dann übers Leder gezogen haben, und dann bin ich da hierher ins Radio und habe die Kassette rausgenommen und rückwärts quasi, ne, die letzte Aufnahme auf der Kassette habe ich dann überspielt auf eine andere Kassette, und das war dann die erste, sodass ich einen Kassettenschnitt relativ schnell machen konnte, ohne jetzt die Feinheiten und Details, wie man es heute mit dem digitalen Schnitt machen kann, aber die Aufnahmen waren alle keine 2 Stunden alt, als sie,
nein,
dann gesendet worden,
was,
sind.
Du hast so schnell eine Sendung gemacht. Was?
Also ich hatte den Inhalt natürlich, diese Anmoderation von der Umfrage hatte ich schon zu Hause vorbereitet und bin dann aber mit den, die O-Töne habe ich ganz frisch dann da eingearbeitet. Und dann war das Teil der Sendung und dann war immer auch, es war mehr oder weniger Thema, Schlagwort, keine Ahnung. Da, also ich habe mal auch eine Serie gemacht über Rauschmittel, also von Tee über Kaffee, dann jeweils eine Umfrage und eine ganze Sendung mit Recherche auch dazu und dann versucht auch immer noch die passende Musik. Also so ein bisschen eine Mischung aus Stundenplan, wie es der Thomas heute macht, ein Wort, eine Sendung, so in die Richtung ging das dann auch. Anfang.
Klingt ja nach wahnsinnig viel Arbeit, vor allem wenn man dann auch noch die Musik dazu suchen muss.
Ja, aber da hatte ich Zeit und Lust drauf.
Und jetzt heute ist nicht mehr so.
Habe ich so viel nicht mehr Zeit für das Redaktionelle. Also ich bin sehr dankbar und froh, dass ich immer noch zum einen hier so eine Vernetzungssendung machen kann, ne, wo die Wüste Welle sich, wie das Lokalmagazin, wo eben viele Leute herkommen, die dann auch einen Erstkontakt haben und die Wüste Welle wieder mitnehmen. Und nebenher habe ich auch noch meine zwei ehrenamtlichen Musiksendungen. Ne, aber das lässt sich halt auch sehr viel leichter, schneller mit Routine vorbereiten, als jetzt eine inhaltliche Sendung mit O-Tönen von der Straße. Das kann bei mir sein, ob Bandinterview oder auch bei der Reise. Ne, vorhin der Beitrag aus Peru, die Aufnahmen sind aus dem Dezember 2015 und ich habe jetzt fast ein Jahr gebraucht, bis ich die dann vollends durchbearbeitet habe. Und es war noch
geht
nicht alles
so
von der Reise.
Wow, ne, das ist bei mir auch immer so. Ich brauche teilweise ein Jahr und habe dann schon so ein schlechtes Gewissen, dass ich das so lange... Aber es ist halt einfach so viel Arbeit,
halt
das
so
zu bearbeiten. Ja. Ne? So.
Also gerade wenn es dann halt ein spanischer O-Ton ist, den dann zu übersetzen und zu filtern.
Das habe ich gar nicht kapiert vorher. Das war dein eigener Beitrag, der aus Peru. Nein. Mhm. Ach, was? Wow. Das heißt, wenn du irgendwie eine Reise machst oder irgendwie, sag ich mal, dann nimmst du auch wirklich das Aufnahmegerät mit und machst da Sendungen draus.
Ja, nicht immer. Aber in dem Fall war es schon, ja, war es mir auch ein Anliegen.
Mensch,
ja,
das wäre doch mal toll. Man könnte doch mal jemanden mit so einem Aufnahmegerät losschicken, der irgendwie so eine Weltreise macht. Mensch, ich könnte eine Weltreise machen. Nein, das wäre doch mal ein schönes Radioformat. Es gibt beim Deutschlandfunk, der großen Konkurrenz, die natürlich für uns keine ist, weil die Wüste Welle viel cooler ist als alles. Aber jedenfalls gibt es beim Deutschlandfunk ein Format, das heißt Sonntagsspaziergang. Kennst du das?
Mm-mm.
Das ist sehr nett. Da kommt immer sonntags, ich glaube von 12 bis 2, das ist immer dann, wenn ich gerade aufstehe sonntags und mir einen Kaffee mache, kommt der Sonntagsspaziergang und die Wüste und dann gehen die Journalisten mit den Hörern auf Reisen. Und ja, also das ist einfach eine Reise, ohne dass man das Bad verlassen muss. Und das finde ich irgendwie sehr schön.
Wie läuft es denn ab? Die reden dann darüber oder sind die wirklich draußen?
Die sind wirklich da. Also natürlich ist der Beitrag dann schon im Nachhinein bearbeitet und die spielen auch dann irgendwelche Beiträge noch mit ein von dort. Aber dort war dann ein Redakteur vor Ort. Und das sind dann auch Länder wie Moldawien, wo irgendwie kein Mensch leider hinfährt. Also die wirklich vom Tourismus sehr benachteiligt sind. Und dann gibt es von dort so kleine Reportagen. Und das ist dann immer so eine halbe Stunde ungefähr ein Land und dann wird dann ein bisschen von der Politik gesprochen und Interviews und Musik und irgendwas Abgefahrenes, was ein Journalist dort gesehen hat und man denkt sich, ach toll, da brauche ich jetzt gar nicht mehr hinfahren. Nee, aber es ist irgendwie sehr, sehr lebendig und eigentlich natürlich, klar braucht das sehr viel Geld, also der Deutschlandfunk hat das natürlich, ja, auch durch die GZ, aber und das Geld haben wir nicht, aber eigentlich könnte man mal jemanden, man könnte mal hier so rumfragen von der Wüstenwelle, na, wo fahrt ihr in den Semesterferien hin und sagen, hey, nimm doch mal ein Aufnahmegerät mit und mach da. Ist doch brillant, ich bin ganz begeistert von meiner eigenen Idee.
Definitiv, ja. Da muss man halt aber auch dann ein Faible dafür haben und na, du willst ja auch nicht nur den Leuten zuhören, wie sie zwei Wochen am Strand rumliegen. So.
Ach, das fände ich eigentlich auch schön. Ich wäre also zwar neidisch, aber nee, das ist eigentlich ja ein schönes Konzept. Ist halt schade, dass die Wüste Welle einfach nicht ganz so viel Geld hat wie der Deutschlandfunk. Wie finanzieren wir uns eigentlich? Wir sind ein Verein, ne?
Wir sind ein Verein. Wir alle Sendungsmachende zahlen auch Mitgliedsbeiträge.
Ja, ach, das ich ist auch? Ein, echt? Zahle ich Mitgliedsbeitrag? Auch? Ja. Das wusste ich gar nicht.
Doch.
Echt? Ja, nein, ich glaube, dass ich keinen Mitgliedsbeitrag zahle.
Doch, ich glaube
das habe ich einiges nachzuzahlen jetzt. Hätte ich das mal nicht erwähnt, aber...
Das ist eine Säule. Die andere Säule ist natürlich ein bisschen institutionelle Förderung von der Landesanstalt für Kommunikation. Also aus der Haushaltsabgabe gehen 10% der Haushaltsabgabe in Baden-Württemberg gehen an die Landesanstalt für Kommunikation. Und die verteilt dann auch wieder 10% von den 10%.
Also 1%.
An 10 freie Radios.
Also wir kriegen ein Zehntel von 1%. Oh, ist ja nicht so viel. Also ein Tausendstel, wenn man es nochmal hochrechnet, ne? Nee, ein Hundertstel. Ich bin nicht so gut. Ein Tausendstel.
Ja, also es ist auf jeden Fall sehr wenig, ne? Im Vergleich zu den 90%, die gleich an SWR und so gehen.
Wir kriegen ein Tausendstel. Jetzt wird mir einiges klar, warum wir diese Weltreisen-Dokus da nicht machen. Das gibt's ja nicht.
Das ist zweite Säule, die natürlich schon die Miete, Technik, Grundsicherung liefert, aber halt nicht unsere 2,8 Stellen sichern würde. Und die dafür machen wir dann eben Drittmittelakquise, medienpädagogische Projekte ob auf EU-Ebene oder hier Schulkooperation, ne? Also
so und diese Projekte,
die Stiftungslandschaft und Förderfilialen.
Und diese Projekte ziehst du auch mit an Land, also wenn du so Fördergelder eintreibst. So, das ist also das, was du auch machst. Ne?
Das gehört auch zu meiner Stellenbeschreibung. Das ist sicher, ne? Wir machen das im Team. Und
haben wir eigentlich auch so Spender, so irgendwelche privaten Mäzene, die Visuelle toll finden und nicht wissen, wohin
mit dem
Geld?
Das ist immer noch was, ne, was glaube ich schon ganz lange in der Ideenschublade schlummert, so ein Förderkreis, Spenderkreis aufzubauen, der eben nicht jetzt die Leute, für die Leute, die nicht Mitglied werden wollen, sondern die lieber nur spenden. Also es gibt sicher auch Leute, die spenden einfach so mal ein bisschen was, aber eine einmalige Spende ist ja dann auch wieder sowas. Da wäre es sehr gut, auch statt Mitgliedsbeitrag regelmäßige Spende oder so, ne? Womit man planen kann, die einem auch eine gewisse Sicherheit gibt. Aber sowas wie Mitgliederwerbekampagne oder Förderkreis, Spendenförderkreis aufbauen, das ist halt auch was man
machen sollte,
aber wo, was man auch nicht so aus der hohlen Hand.
Dafür bräuchte es,
ne?
Halt irgendeine PR.
Genau, da muss man sich eben, da braucht man Vorlauf und irgendwie ein gutes Motto. Wir hatten ja mal immer so eine Jingle-Werbeaktion, sowas kann man machen, aber da muss man dann wirklich auch versuchen, ja, so eine konzertierte Aktion draus zu machen und eben, ne, nicht nur jetzt zwei Hauptamtliche überlegen sich da was, sondern da muss man gucken, wie man auch eben Synergieeffekte und die Basis halt auch mit versucht reinzunehmen.
Ja, da bräuchte man vielleicht einen Menschen, der sich tatsächlich mit PR auskennt und da wirklich was Bock hat beizutragen. Ne? Also
zum Beispiel, ja, aber auch, ich glaube auch hier innerhalb unserer ja, ehrenamtlichen Strukturen schlummert ganz viel Wissen und man muss nicht unbedingt jetzt hier in der Werbeagentur oder aus PR vom Fach sein, um gute Ideen zu haben.
Das stimmt, ja, also, ja, aber vielleicht um sie umzusetzen, ich weiß es ja nicht.
Ja, oder man kann halt nicht alles gleichzeitig machen. Jetzt planen wir unseren Aktionsmonat gegen rechts. Oder,
ach, tatsächlich?
Ja, im Mai dann, wie
sieht das aus?
Wie
oder?
Sieht die Welt aus? Ne, dass es einen Monat geben soll, in dem Sendungen auch nicht müssen, aber können das Thema aufgreifen, wie sieht die, in welcher Welt möchten wir leben? In was für einer Welt wollen wir leben? Ne? Und das aber auch gleichzeitig als Aktionsmonat gegen rechts. Ne? Also zum einen positive Utopien ausmalen, das kann genauso in einer Musiksendung sein, ne? Als auch mit Umfragen und irgendwas. Und es soll dann einen Pool geben an, also auch Wortbeiträgen, wo, ne, sich da eine Aktionsgruppe dann schon inhaltlich Gedanken macht, wo dann Leute, die selber keine Zeit haben und Lust haben oder so, ne, diese Sachen auch aufgreifen können. Aber es ist gerade auch erst so noch am Entstehen, aber der Monat Mai soll in diesem, ja, unter diesem Motto stehen und das wird auch der Titel sein des neuen Wellenreiters dann ab Januar.
Wir haben ja eh schon einige Projekte und Sendungen eigentlich gegen rechts, wenn man so nimmt. Also ich sehe ja auch immer wieder Projekte auch mit Geflüchteten, ne? Die ja auch teilweise hier eine Sendung haben, ne? Also zumindest kriege ich das immer so mit von außen. Ich habe jetzt noch nicht.
Ja, aber das ist jetzt ja nicht auch nichts explizit gegen rechts.
Naja, aber es hilft gegen rechts, wenn
ja,
man
klar,
den
natürlich.
Leuten eine Stimme gibt. Ja.
Das gehört ja eben auch schon lange zum Selbstverständnis vom Radio. Ne? Auch den marginalisierten Randgruppen, den Menschen, die eben in Medien sonst auch nicht so vorkommen und
welche
gesellschaftlich
Randgruppen
am Rand stehen.
Welche Randgruppen gibt es hier noch so, wenn man das so zeigt?
Ich würde mal sagen, wie viele Menschen mit Behinderung hört man sonst in den Medien? Hm. Also da ist der Prozentsatz bei uns deutlich höher. Und Armin ist ja auch dann, also auch nicht nur dann Feigenblatt im, oder Feigenblatt, das klingt auch schon wieder negativ, nicht nur on-air, sondern der Armin ist ja auch jemand, der regelmäßig dann zu den Plenar kommt und auch im Beirat des Vorstandes sitzt und da sehr aktiv ist, eben auch abseits des Mikros.
Ja, ja.
Auch Frauen zählen nach wie vor auch noch, ne, zu den unterrepräsentierten, ja. Ne, gesellschaftlichen
Gruppen. Die Frauenauer haben wir da zum Beispiel.
Ja, da auch ein Frauenanteil, ne, also glaube ich, sind wir bei fast 50%. Ne? Und das ist in anderen freien Radios und in den anderen Medien, glaube ich, auch einfach nicht der Fall. Nicht
ja.
So hoch. Ne? Und das ist auch Dank oder das Ergebnis von kontinuierlicher Förderung, ne? Dass man das eben nicht aus den Augen verliert, nur wenn es einmal jetzt ein Projekt gewesen ist, dann ist es vorbei und dann hört man damit auf.
Und wir haben ja auch viele Soli-Partys, die wir mit veranstalten, die Wüstewelle. Wofür sind die eigentlich, die Soli-Partys?
Also wir hatten hier mal eine Soli-Party, die haben wir direkt in diese Boxen über uns für die DJs dann fließen lassen. Oder in die sind dann direkt in die CD-Player geflossen. Das Ergebnis der Soli-Party, wo die DJs so mit dabei waren. Aber ansonsten haben wir jetzt dieses Mal für die Soli-Party am Samstag gar kein bestimmtes
Projekt
ausgegeben, wohin das fließen sollte, sondern es ist eher so auch ja, der Wunsch oder der Anspruch, dass wir einen gewissen Anteil unseres Etats, unseres Budgets über solche Aktionen auch refinanzieren.
Ja.
Jetzt war gerade Weihnachtsmarkt am Wochenende, wir hatten zum Beispiel ich weiß nicht, ob es vor 10 Jahren war oder so, mal auch ein Weihnachtsmarktstand mit der Wüstenwelle und haben Met verkauft, aber es war ein Verhältnis. Wir hatten eine relativ schlechte Stelle da an der Kichererbse, wo so nicht die Ströme vorbei sind und Met wollte auch niemand trinken. Also das war dann 2 Tage brutal viel
Met,
Aufwand.
Ich habe Met verstanden, also nee. Met Honig war, ich dachte, der verkauft Met.
Met, Jung von Met, heute gibt's Gehacktes. Nee, Met war's.
Ich kann schon sagen, Met hätte ich jetzt auch nicht so den Anruf ja. erwartet.
Nee, ach, also Met. Das war im Verhältnis auch, ne, man kann das schon auch sehen als Öffentlichkeitsarbeit. Man steht da am Weihnachtsmarkt und kann theoretisch auch da Einnahmen machen. Aber irgendwie liegt uns, glaube ich, so eine Party in der Münze dann doch lieber.
Und näher. Wie oft finden die so Staatssoli-Partys?
Also wir machen 5, 6 Soli-Partys im Jahr, mal sind sie, es hängt auch ein bisschen davon ab, ne? Also ich sehe das auch nicht jetzt als meinen primären Job an, ne? Das von hauptamtlicher Seite alles so durchzuorganisieren, sondern auch da hängt es ab davon, wie stark ist die Basis beteiligt, wie stark nehmen die DJs dann auch das, die dann eben dafür in Frage kommen oder die Musikredaktion, wie stark nehmen die das dann auch für sich, ne? Als Ansporn, Anspruch, da was zu organisieren. Wer hat Kontakte zu irgendwelchen Locations, wo die Wüstewelle hinpasst und.
Und haben wir eigentlich auch feste Kooperationen mit Vereinen oder mit anderen Projekten? Also ich sehe zum Beispiel auch ganz oft Schüler hier und frage mich immer, Mensch, kommen die von einem Verein oder haben die hier eine eigene Sendung? Also
Schülerinnen und Schülerprojekte ja. Haben wir schon regelmäßig auch, aber das ist dann, ja, sind Projekte mit der Stabsstelle für Integration und Gleichstellung der Stadt Tübingen, die fördert ein Projekt mit Radio Tandem oder so Interklasse, wo dann die Schülerinnen und Schüler aus der Vorbereitungsklasse.
Was ist Vorbereitungsklasse?
Vorbereitungsklasse ist, wenn sie noch nicht in die Regelschule gehen können. Also auch Leute, die eben noch nicht so lang in Deutschland sind, so. Die Sprache noch nicht so gut sprechen, dass sie den
Und die machen dann hier Radio.
Da,
ach, das
habe
ich gar nicht
mitbekommen. 3 verschiedene haben wir da.
Echt? Na,
einmal mit der Mathilde-Weber-Schule und der beruflichen Schule in Rottenburg.
Wann kommen die denn immer? Ich kriege das gar nicht mit. Also ich sehe nur manchmal, dass voll viele Leute hier abhängen, aber ich weiß immer nicht.
Mittwochs da, also ganz ach, viele sind da auch Kooperationen. Das ist die unsere Stimme zum Beispiel. Na, das sind die Buftis aus Bodelshausen. Also die sind, alle 14 Tage haben die hier eine eigene Sendung. Und das ist eben eine Kooperation mit dieser Bildungseinrichtung in Bodelshausen, wo die Bundesfreiwilligendienstleistenden zu ihren Seminaren dort sind. Die machen dann politische Bildung im weitesten Sinne oder die müssen halt während ihres Bundesfreiwilligendienstes so und so viele Seminartage absolvieren. Und die Dozenten von dort sind quasi dann die Anleiter für die Buftis und bereiten mit denen die Sendungen hier vor.
Ah, also, ach, jetzt verstehe ich erst, was hier immer so läuft.
Also das ist ein Teil, was halt regelmäßig, und die kommen oft dann halt zu 20. Auch, ne? Also da ist die Hütte echt voll und da lässt sich im Büro nicht mehr so richtig viel dann machen. Die von der Mathilde-Weber-Schule zum Beispiel, die kommen alle 14 Tage und sind dann hier 3 Stunden oder so da. Und die haben keinen festen Sendeplatz, sondern mit denen gehen wir auf Sendung, wenn Material da ist, wenn es funktioniert. Und es wechselt ja auch je nach Schuljahr, hast du immer unterschiedlich Sprachbegabte Und, aber es funktioniert eben auch, Radio machen, ohne jetzt perfekte Sprachkenntnisse.
Ja, ja. Was für ein, wie soll ich hier sagen, was für Ideen würdest du noch selber gerne irgendwann hier verwirklichen? Also sei es jetzt im Radio, in der Sendung oder mit dem Radio, gibt es irgendwas, was du, tja, was dir irgendwann irgendwie schon immer mal vorgeschwebt hat, was du gerne nochmal verwirklichen würdest?
Also ich fände es toll, mal wieder so einen interaktiven Radiospaziergang zu haben, wie wir es zu Beginn der Intendanz von Simone Stör am LTT hatten. Also das war ein Spaziergang, da wurde Matt gesendet aus dem Studio und die Leute sind quasi in der Stadt mit Radiogeräten unterwegs gewesen und haben ihre Anweisungen aus dem Radio bekommen.
Nein, wie toll ist das denn? Echt?
Das war, das war der Hammer.
Das ist eine super Idee. Mensch, und warum machen wir das nicht mehr?
Sowas ist, glaube ich, halt auch ein totaler Aufwand. Das muss gut geplant sein, muss die Idee stimmen, das Paket.
Und war das dann zu bestimmten Themen oder wie war das?
Das war zu bestimmten Themen an bestimmten Orten. Ich erinnere mich noch, es ging los eben beim LTT. Dann erste Station war die Unterführung, zweite Station und an der Brücke, auf der Blauen Brücke, wurde es dann zu einer Demo. Zu einer Demo gegen chinesische Investoren, die Bauruine in der Blauen, noch Bauruine, da war dann oben, stand dann einer mit dem Megafon auf der Bauruine und hat gesagt, wir Chinesen haben mit den Schwaben doch die Nudeln und so weiter gemeinsam und so. Aber es wurde dann...
Aber das war dann eher ein satirischer Beitrag.
Das war viel mit so Humor und Satire auch.
Ist das lustig.
Und dann auf der Neckarbrücke, da kam die Durchsage im Radio, wegen gesunkenen Steuereinnahmen und der Krise hat das Finanzministerium Baden-Württemberg beschlossen, den Schwimmunterricht abzuschaffen. Und deswegen jetzt Trockenschwimmen auf der Neckarbrücke. Und dann hatte das halt, also kamen die Ansagen jetzt Arme in die Höhe und nach vorne. Und es mündete dann darin,
und
Alarm! Da ertrinkt jemand im Neckar. Und dann war da ein Schauspieler vom LTT.
Und der
war
ist da wirklich drin geschwommen?
Der war dann da drin. Und
der
dann,
war im Neckar?
Der war im Neckar.
Nicht dein Ernst?
Doch.
Was? So viel habt ihr inszeniert für eine Radiosendung?
Kam halt viel von den Dramaturgen vom LTT.
Nein,
das ist
da
halt
ist wirklich ein Schauspieler ins Wasser gesprungen für eine Radiosendung.
Ja, ist nicht von der Brücke gesprungen, sondern
nein,
von
aber
unten.
Klar.
Aber
ja,
klar.
Der ist nass geworden. Ja, nein,
das war
wie
alles
toll ist
Teil
das
dieser...
Wie toll ist das denn? Und haben denn die auf... Also so... Die Menschen auf der Brücke dann auch wirklich diese Trockenschwimmübungen mitgemacht?
Naja, das waren die Leute, die die Radios hatten, haben dann mitgemacht. Aber die, die keine Radios hatten, die haben halt komisch geguckt. Ne? Das ist also durchaus die Interaktion mit dem Publikum oder das Hervorrufen von Überraschung, Erstaunen. Ne? Das ist im Prinzip auch war ein Flashmob, bevor es Flashmob so richtig dann groß wurde.
Also das heißt, diese Anweisungen gingen jetzt nicht nur an den, der da unterwegs war, an den Moderator sozusagen live, sondern an alle, die das gehört haben.
Die Leute hatten hier ihre Ghetto-Blaster auf der Schulter.
Waren das dann vom Radio auch oder waren das andere?
Es waren Leute vom Radio, aber es waren auch Leute, das LTT hatte eben eingeladen, dann zu starten. Und am LTT wurden die Geräte ausgegeben.
Ach so, das war so eine richtige Aktion.
Da waren dann 40, 50 Leute, die dann spaziert sind.
Das
mit ihren Geräten.
Das gibt's ja nicht.
Doch,
was
das
für
war
eine tolle
die Bombe,
Idee.
Ja.
Wann war das denn? Vor wie vielen Jahren?
Ich weiß nicht, 10 Jahre. Also zu Beginn der Intendanz eben von...
Oh nein. Und wie oft hat das ungefähr?
Das war einmal. Zweimal an dem Wochenende, ja. Und man musste ja natürlich auch, das haben ja nicht nur die Leute gehört, die dann den Spaziergang gemacht haben, sondern wir haben dann auch versucht, nochmal die eine Ebene einzubauen, dass die Leute, die es zu Hause hören, auch noch irgendwie was mitkriegen. Und da gab es dann eben einen Reporter vom LTT, einen so quasi der rasende Reporter, der dann per Handy hier wieder im Studio angerufen hat und dann nochmal beschrieben hat, was an den einzelnen Stationen auch nochmal passiert.
Wie so ein Sportreporter.
So ein bisschen, genau.
Nee, wie genial ist das denn? Auch irre. Ja, hoffentlich, vielleicht gibt es ja mal wieder jemanden am.
Ja, immer wenn die Theaterleute kommen, versuche ich da manche auch dann dafür zu gewinnen, aber
es klingt nach sau viel Arbeit.
Viele fühlen sich sofort davon, von dem Aufwand abgeschreckt. Ja.
Das ist aber echt beeindruckend, weil das ja dann damals auch unentgeltlich natürlich, wie halt alles.
Ja, für die klar, die
Schauspieler kriegen ja auch nichts für, ne? Die haben das dann zum Spaß gemacht.
Naja, die kriegen
oder?
Schon da, die sind ja da angestellt beim LTT gewesen.
Ach so, die rechnen das dann über die Stunden ab.
Ja, das war dann so deren Bonus.
Aber was für eine schöne Idee. Also das könnte man ja auch mal ohne Theater theoretisch umsetzen,
man kann
oder?
Das natürlich auch mal, ne, in einer abgespeckten oder in einer kleinen Version mal sowas versuchen.
Können wir doch mal machen. Ich bin dabei. Ich springe in den Neckar und du schreist mit dem Megafon.
Ja, ich glaube, man muss da einfach seine eigene Idee, seine eigene Story oder so auch finden, ja. Wie man, in welcher Form man das aufziehen kann. Und ich bin mir sicher auch, dass dafür dann Interessierte gäbe, zum einen, die das mitmachen, die dann aber auch dann teilnehmen, ne? Dass dann so eine, ja.
Wie so ein Flashmob halt ein bisschen, ja.
So eine interaktive Geschichte daraus entsteht. Doch, ich glaube, ja. Machen wir mal wieder.
Das wäre aber schön, ja, Mensch. Jetzt habe ich selber noch so viel erfahren über die Wüstewelle. Ich komme hier jeden Tag rein, mache mir einen Kaffee und weiß eigentlich gar nichts von uns. War es für mich selber total interessant, mal zu wissen, was die Wüstewelle ist und dass ich vielleicht mal meinen Mitgliedsbeitrag zahlen sollte. Ja, Mensch, ganz herzlichen Dank, Matzel, dass du uns selbst zur Verfügung gestanden bist, so total spontan. Ich fand das jetzt ehrlich gesagt viel spannender als, also ich meine, ne, also jetzt nicht, dass ich gegen unsere Studiogäste direkt was gehabt hätte, aber das war jetzt auch, ich finde die Wüstewelle einfach großartig. Wir sollten öfter mal Sendungen machen mit Sendungsmachenden.
So. Aus der Not eine Tugend.
Ja, also das hatte ich eh schon immer mal vor, eine Sendung über die Wüstewelle. Und dann kann ich gleich nochmal das nächste Mal, lade ich mir echt mal den Jan ein und frage ihn mal konkret, was er hier alles so gebaut hat. Und dann stellen wir Fotos davon im Internet hoch. Also ich möchte mal wirklich, dass das jeder sieht. Das ist ja wirklich mit Blut und Schweiß, also das sieht man jetzt nicht mehr, aber jedenfalls wirklich mit der Kraft bloßer Hände gezimmert. Ne?
Ja, und der ist wirklich auch schon von Anfang an dabei, der Jan.
Ja, der ist auch also wirklich großartig.
Hat den kompletten Umbau hier, also auch 2002, als wir dann hier hochgezogen sind. Also wurde dann noch gemauert und sonst was. Wurde.
Ach, der hat gemauert? Nein.
Auch das, ja.
Was der alles kann, ist ja verrückt.
Nicht nur Zimmermann, der ist ja ein Allrounder.
Ja, der ist wirklich, also ne, wer den hat, der hat Glück. Ha,